Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt, Sebastian Ederti und der NSU-Komplex zum ARD-Film und zur Doku am 8. Oktober 2025. Junge Polizistin bekommt es in ihrer Einheit mit Rechtsextremisten zu tun. Und dabei bleibt ein Schicksal wieder ausgeblendet. Und sie bekommen es zu tun mit zwei meiner Hörstücke. Das zweite verfasste ich schon im September 2023 als eine NSU-Novelle mit meiner Stimme, erzählt von dem als NSU-Ermittler gescheiterten SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Ederti. Dieses erste, das Sie hören, kam mir in den Sinn, als ich gerade am 8. Oktober 2025 in der ARD Film und Doku zum selben Thema zu sehen bekam. Donnerwetter, dachte ich, beim Film, da hat sich eine ARD-Redaktion aber was getraut. Zuschauer wurden eingeführt in die Erfahrungen einer jungen Frau, die als Nichte eines Polizisten gerne selber zu einer Schutzpolizistin ausgebildet werden möchte. Da erlebt sie aber nicht bloß die Hänseleien der mehrheitlich männlichen Mitbewerber. Aus Thüringen stammend und zu ihrem Onkel dorthin immer wieder zurückkehrend, erlebt sie auch das Anwachsen rechtsextremer Mauscheleien und sogar Gewalttätigkeiten. Schließlich erfährt sie in der eigenen Polizeieinheit von einem durch eigene Kameraden zusammengeschlagenen Kollegen, dass einige von denen früher sogar in Ku Klux Klan-ähnlichen Gruppierungen engagiert waren. Schließlich weiß sie sich selber nicht anders zu helfen, als darüber Vorgesetzte zu informieren. Der Film endet dort, wo auch die anschließende Dokumentation ankommt. Die Polizistin und ihr Kollege werden in ihrem geparkten Streifenwagen von zwei schwarz vermummten, auch für Fernsehgucker bis zum Ende unkenntlichen Männern zusammengeschossen. Und dann geht der Spielfilm unmittelbar über in die Dokumentation mit dem Titel »Warum starb Michelle Kiesewetter?« Diese reale Polizistin wurde am 25. April 2007 bei ihrer Mittagspause im Streifenwagen erschossen. Von einem damals schon bei der Ermittlung vor Ort dabei gewesenen und als Pensionär noch immer recherchierenden Polizisten erfahren wir, Dokumentationsgucker, die beiden Schützen seien fraglos die beiden NSU-Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewesen, die sich hätten Waffen besorgen wollen. Belegt sei, dass sie an dem Tag ganz in der Nähe per Fahrrad unterwegs gewesen seien. Und schließlich erfahren wir aus der Doku auch noch die zu lebenslanger Haft verurteilte Gefährtin der beiden, Beate Zschäpe, habe diese Tat bestätigt. Beate Zschäpe hatte, bevor sie sich der Polizei stellte, noch die gemeinsame Wohnung abgefackelt. Und ihre beiden Uwes, so wird fast nebenbei in der Doku erwähnt, hätten sich ja bekanntlich in ihrem angezündeten Wohnwagen selber erschossen. Nichts Neues also. Bis auf die Tatsache, dass nicht einmal erwähnt wird, dass der NSU-Untersuchungsausschuss unter Leitung von Sebastian Ederti möglicherweise dabei war, genau das zu belegen, was wir vorher im Film sahen. Rechtsradikale Strukturen, die bis in die Spitze von Polizeiapparaten reichen. Es war jedenfalls ein niedersächsischer Polizeiapparat, der die Ederti-Affäre in Gang gebracht hatte. So werden die politischen und juristischen Vorgänge sowie die Auseinandersetzungen und Debatten bezeichnet, die Ende Januar 2014 durch ein Ermittlungsverfahren gegen den SPD-Politiker ausgelöst wurden. Gegenstand der Ermittlungen war der Verdacht, dass Ederti sich strafrechtlich relevantes kinderpornografisches Material beschafft habe. Ederti legte zum 7. Februar 2014 sein Bundestagsmandat nieder. Am 8. Februar 2014 teilte er mit, er habe sich aus gesundheitlichen Gründen dazu entschieden. Seine Arbeit im NSU-Ausschuss war beendet. Die Affäre weitete sich zu einer Regierungskrise aus, nachdem bekannt geworden war, dass der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel im Oktober 2013 während der Koalitionssondierungen nach der Bundestagswahl 2013 durch den damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, von den laufenden Ermittlungen unterrichtet worden war. Friedrich trat daraufhin am 14. Februar 2014 nach nur 2 Monaten Amtszeit von seinem neuen Amt als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft zurück. Edati ging aus der Affäre politisch und auch persönlich beschädigt hervor. Doch wurde er nicht verurteilt und ist somit nicht vorbestraft. Hören Sie gerne weiter, was er von mir mit meiner Stimme interpretiert in meiner NSU-Novelle zu erzählen hat. Der darin von ihm genannte Mann im beigen Anzug war tatsächlich ich.